Karol Nawrocki bei der Präsidentenwahl. Es droht ein Dauerkonflikt zwischen Nawrocki und Tusks Koalitionsregierung. Mehr dazu jetzt in den Meldungen mit Tobias Mück.
In Polen will Premierminister Tusk heute die Vertrauensfrage stellen. Grund dafür ist, dass der rechtsnationale Kandidat Nawrocki vor gut einer Woche die Präsidentenwahl gewonnen hat. Aus Warschau Martin Adam.
Nawrocki, der Kandidat der rechtspopulistischen Oppositionspartei PiS, wird sehr wahrscheinlich die Strategie von Amtsinhaber Andrzej Duda weiterverfolgen, zentrale Regierungsvorhaben per Veto zu blockieren. Die Präsidentschaftswahl wird vor allem als Kritik an der bisherigen Regierungsarbeit interpretiert. Donald Tusk aber will weiter regieren und sich dafür von seiner Koalition per Vertrauensfrage bestätigen lassen. Die Koalitionsparteien verfügen im Parlament über eine knappe Mehrheit von 12 Stimmen. Allerdings umwirbt die PiS-Partei mit dem Vorschlag einer neutralen Expertenregierung als Übergangslösung Teile der Koalition. Es gilt dennoch als sehr wahrscheinlich, dass Donald Tusk und damit das bestehende Kabinett die Abstimmung gewinnen.
Die Innenminister und Ministerinnen der Länder wollen Frauen besser vor Gewalt schützen. Die Anzahl der Femizide in Deutschland sei erschreckend, sagte der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Bremens Innensenator Meurer, im RBB 24 Inforadio. Unter der vorigen Koalition seien mehrere Anläufe für schärfere Gesetze gescheitert. Aber mit neuen Mehrheiten könne man das Thema jetzt angehen, so der SPD-Politiker. Meurer warb für die Einführung einer speziellen elektronischen Fußfessel, die schon in Spanien im Einsatz ist. Sie alarmiert die betroffenen Frauen, wenn ein Gefährder oder Täter in der Nähe ist. Bei den Ermittlungen zum Amoklauf von Graz hat die Polizei im Haus des Attentäters eine Rohrbombe gefunden. Nach Angaben der Behörden war der Sprengsatz aber nicht funktionstüchtig. Daneben seien zwei Abschiedsbriefe des Täters gefunden worden, die an seine Eltern gerichtet waren. Sie lassen aber keine Rückschlüsse auf das Motiv des Täters zu. Der 21-jährige Amokläufer hat gestern an seiner ehemaligen Schule 10 Menschen erschossen. Anschließend hat er Suizid begangen. In Los Angeles haben die Behörden wegen der anhaltenden Proteste eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Die Maßnahme erstreckt sich auf einen kleinen Teil der Innenstadt, wie die Bürgermeisterin der US-Metropole Bass mitgeteilt hat. Seit Tagen gibt es in Los Angeles Demonstrationen gegen die Migrationspolitik von US-Präsident Trump. Vereinzelt gab es dabei Ausschreitungen und Plünderungen. Trump hat daraufhin gegen den Willen der kalifornischen Regionalregierung tausende Soldaten der Nationalgarde dorthin beordert. Führende Sozialdemokraten fordern von ihrer Partei eine andere Außen- und Sicherheitspolitik. Unter anderem Ex-SPD-Fraktionschef Mützenich und der Außenpolitiker Stegner kritisieren in einem Grundsatzpapier die Bundesregierung und die eigene Parteispitze. Die Autoren regen unter anderem an, mit Russland wieder ins Gespräch zu kommen. Neue US-amerikanische Mittelstreckenraketen in Deutschland zu stationieren, lehnen sie ab. Die aktuell geplante Erhöhung der Verteidigungsausgaben sei irrational. Es gebe dafür keine sicherheitspolitische Begründung, heißt es in dem Papier. Berlin und Prag feiern heute 30 Jahre Städtepartnerschaft. Aus diesem Anlass empfängt Berlins regierender Bürgermeister Wegner am Mittag den Prager Bürgermeister Svoboda. Schon vor dem Treffen lobten beide die enge Verbundenheit zwischen der deutschen und der tschechischen Hauptstadt. Angela Ulrich, RBB 24 Landespolitik.
Es gäbe einen Austausch in der Kultur, zwischen den Universitäten und auch in den Bereichen Sicherheit und Krisenmanagement. Auch ein Garten spielt bei dieser Städtepartnerschaft zwischen Berlin und Prag eine Rolle, der Comenius-Garten in Neukölln. Wegner und Svoboda sind schon länger Schirmherren dieses Gartens, der an böhmische Flüchtlinge in Neukölln erinnern soll. Mit der Gründung einer gleichnamigen Stiftung wollen Wegner und Svoboda dafür sorgen, dass der Comenius-Garten langfristig bestehen bleibt. Sie besuchen den Neuköllner Garten gemeinsam am Nachmittag. Berlin hat derzeit 19 Städtepartnerschaften, wobei die mit Moskau ruht.
Immer mehr Berliner Kinder können gut schwimmen. Das geht aus neuen Zahlen hervor, die der Senat auf einer Anfrage der Linken vorgestellt hat. Demnach ist die Zahl der Drittklässler, die ein Schwimmabzeichen wie Seepferdchen oder Bronze haben, in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Im Schuljahr 2023/24 hatte laut Senat nur noch ein Viertel der Drittklässler kein Schwimmerabzeichen. In den Schuljahren davor lagen die Zahlen deutlich höher, auch wegen des mangelnden Schwimmunterrichts während der Corona-Pandemie. Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute erst noch stark bewölkt Richtung Oder und Neiße, letzte Schauer, später freundlich mit Sonne und trocken bei 19 bis 22 Grad. Aktuell in Berlin-Steglitz 13 Grad und in Adlershof 14, in Dahme 12 und in Rudersdorf 15 Grad. Die Zeit 10.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mein Name ist Clemens Schulze. Guten Tag. Seit Tagen kommen mehr und mehr von US-Präsident Trump entsandte Soldaten nach Los Angeles. Über die Rechtmäßigkeit dieses Einsatzes wird ja noch vor Gericht gestritten. Weder die Bürgermeisterin noch der Gouverneur vom demokratisch regierten Kalifornien wollen das. Aber allein die Anwesenheit der Soldaten der Nationalgarde macht etwas mit den Menschen. Korrespondent Andreas Hein war am Ort der Proteste in Downtown L.A.
Die Hochdruckreiniger und Drecksauger donnern in der Los Angeles Street in Downtown. Reinigungstrupps fangen an, endlose Graffiti von den Wänden zu entfernen. Jemand kratzt mit einer Schaufel Brandreste von der Straße, dort, wo am Wochenende die Robotaxis in Flammen standen. Es wird aufgeräumt, aber der Protest gegen die Einwanderungspolitik geht weiter.
Das lässt sich doch nur stoppen, wenn die Leute, die nicht Ziel der Razzien sind und mehr Freiheiten haben, herkommen und sagen, so etwas akzeptieren wir hier nicht in Los Angeles.
Nicole ist gekommen, um zu zeigen, dass sie sich stark macht für die Menschen in ihrem Wohnviertel. Ein Plakat hält sie hoch zu den 12 Soldaten der Nationalgarde, die sich auf den Stufen vor einem Bundesbehördenhochhaus positioniert haben.
Als amerikanische Staatsbürger können wir doch nur stinksauer sein. Wir leben hier friedlich in Los Angeles, demonstrieren für unsere Rechte und sie schicken uns das Militär, um uns zu terrorisieren.
Auch Dean ist gekommen und schüttelt über den Einsatz der Soldaten nur den Kopf.
Ich glaube nicht, dass der Präsident die Soldaten herschickt, weil sie gebraucht werden, um Ordnung zu schaffen oder Gebäude zu sichern. Sie wollen uns nur provozieren, etwas Dummes und Gewalttätiges zu tun, damit uns dann die Nationalgarde festhalten kann und ein Polizeistaat entsteht.
Hubschrauber kreisen über den Bereich von Downtown, in dem das Versammlungsverbot gilt. Die meisten, die mit Plakaten vorbeikommen, gehen deshalb auch wieder weiter. Als es später zu viele Menschen werden, riegeln Polizisten die Straße ab. Soldaten haben bisher kein einziges Mal eingegriffen. Viele halten ihren Einsatz für sinnlos, auch Nicole.
Ich will zumindest daran glauben, dass die Menschlichkeit in ihnen erkennt, was für einen Schaden sie anrichten müssen und sie dann den Einsatz ablehnen.
4-5 Straßenblöcke in Downtown. Das ist der kleine Teil von Los Angeles, in dem die Lage angespannt bleibt. Der Eindruck von hier prägt das Bild von Los Angeles im Moment auf der ganzen Welt. Dabei geht im Rest von L.A. das Leben auf mehr als 1000 Quadratkilometern Fläche völlig normal weiter. Mit Filmpremieren, Konzerten und Straßenfesten.
Eindrücke aus Los Angeles vom Korrespondenten Andreas Hein über den Streit um den Einsatz von Soldaten in der Großstadt. Und übrigens, der Bundesstaat Texas hat angekündigt, ebenfalls die Nationalgarde einsetzen zu wollen. Grüner Wasserstoff gilt als Energieträger, ohne den die Energiewende nicht gelingen wird. Er wird aus erneuerbaren Energien gewonnen. Der Bedarf an grünem Wasserstoff in Europa ist riesig. Deshalb setzen Politik und Wirtschaft auch auf eine Produktion in Afrika. Aber eine Studie zeigt jetzt, nur 2% von rund 10.000 geplanten Standorten wären für den Wasserstoffexport nach Europa überhaupt wettbewerbsfähig, berichtet Philipp Artelt aus der ARD Wissenschaftsredaktion.
Eigentlich sind die Voraussetzungen in einigen Regionen Afrikas ideal. Viel Platz, viel Sonne, die Energie liefern kann, Energie für die Herstellung von Wasserstoff. Der würde dann nach Europa verschifft und dort verbraucht werden, zum Beispiel zur Herstellung von Düngemitteln oder in der Stahlindustrie. Aber Wasserstoff aus Afrika könnte wesentlich teurer sein als bisher angenommen. Zu teuer, das haben Wissenschaftler aus Zürich, Oxford und München berechnet. Florian Egli von der Technischen Uni München fühlt sich an Desertec erinnert, das gescheiterte Solarstrom-Großprojekt in der Sahara.
Es ist in gewissen Teilen ähnlich, weil man davon ausgeht, dass man bei Desertec sehr günstigen Strom produzieren kann und das dann nach Europa bringen kann aus dem nördlichen Afrika und in der grünen Wasserstoffdiskussion davon ausgeht, dass wieder das gleiche sehr günstige Erneuerbare, dass das der hauptsächliche Wettbewerbsvorteil dann wäre für die grüne Wasserstoffproduktion in Afrika. Und es zeigt sich, dass diese Sicht eben ein bisschen zu kurz denkt.
Die Wissenschaftler haben sich die Finanzierungskosten für die geplanten riesigen Wasserstoffproduktionsanlagen genau angesehen. Die bisherigen Schätzungen, meinen sie, seien zu ungenau. Politische Instabilität, Sicherheitsrisiken und andere Faktoren könnten die Zinsen für Investitionen auf bis zu 27% hochtreiben, zumindest in einigen Ländern.
Und darum sehen wir zum Beispiel auch, dass Projekte in Namibia oder auch in Marokko oder Mauretanien tendenziell günstiger produzieren können, weil sie in Ländern sind, die einigermaßen stabil sind und gute Rahmenbedingungen bieten, was sich unterscheidet von anderen Ländern auf dem afrikanischen Kontinent.
Schätzungen zufolge könnte der weltweite Bedarf an grünem Wasserstoff bis 2030 auf das Zehnfache steigen. Auch die EU hat ambitionierte Ziele. So soll bis dahin fast die Hälfte des in der EU verbrauchten Wasserstoffs, mit einigen Ausnahmen, klimafreundlich produziert sein. Aber innerhalb der EU kann Wasserstoff wesentlich günstiger produziert werden als in Afrika. Brauchen wir den Wasserstoff von dort dann überhaupt? Philipp Verport, Wissenschaftler am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung.
Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, kurzfristig schon, denn das Angebot ist einfach extrem gering. Also könnten wir überhaupt diese Mengen tatsächlich zu diesen Kosten in Europa produzieren? Und was wir da sehen, ist, dass das wahrscheinlich nicht hinhaut, weil wir dann die Erneuerbaren so viel stärker und so viel schneller ausbauen müssen, dass es wahrscheinlich nicht klappt.
Am Ende wird es auch darauf ankommen, wie schnell und wie günstig andere Weltregionen Wasserstoff produzieren können. So sind im Nahen Osten ebenfalls Projekte geplant. Und wie viel wir als Gesellschaft bereit sind zu zahlen, um den Klimawandel in den Griff zu bekommen.
Aber eine Studie dämpft eben die Hoffnungen auf grünen Wasserstoff aus Afrika. ARD-Wissenschaftsreporter Philipp Adelt hat uns die Details vorgestellt. 10:12 ist es jetzt und wer auf dem Dorf wohnt, der überlegt ganz genau, was beim nächsten Einkauf dann mitgenommen werden muss. Brot, Milch, Kaffee, alles dabei. Fehlt was, wird's mühsam, denn Tante-Emma-Läden gehören längst der Geschichte an. Der nächste Supermarkt ist oft kilometerweit weg. In Wusterhausen-Dosse ist deshalb ein Jahr lang ausprobiert worden, wie die weiter entfernten Dörfer per Drohne beliefert werden können. Jetzt endet das Projekt und die Bilanz, ja, die ist eher ernüchternd, berichtet RBB-Regionalreporter für Ostprignitz-Ruppin Björn Hasewendt.
Vorsichtig setzt die Marktschwalbe auf dem Landeplatz am Dorfrand von Triplatz auf und bringt in der Transportkiste frischen Kuchen. So reibungslos lief es aber nur sehr selten mit der Drohne, sagt Anwohnerin Irmtraut Mertens.
Hab meine Bestellung gemacht und dann wurde mir gesagt, die Drohne kommt in so und so vielen Minuten. Dann bin ich hin, hab gewartet und es kam niemand. Es kam keine Drohne.
Stattdessen fuhr die Projektmitarbeiterin vor und brachte die Waren per Auto. Die Familie war eigentlich vom Projekt begeistert. Denn Supermärkte, Bäcker oder Drogerien gibt es in Triplatz nicht, nur im 10 Kilometer entfernten Wusterhausen. Diese Lücke sollte die Lieferdrohne schließen, aber es gab viele Probleme. Mal war es zu windig, mal waren die GPS-Signale wegen der Sonnenwinde zu ungenau und dann streikten vor allem immer wieder die Drohnen.
Der erste Hersteller, der letztes Jahr sozusagen operierte, kam aus Portugal. Und diese Drohnen, die wir da hatten, die mussten teilweise 2-3 Mal zurück zum Hersteller, weil nur da die Spezialwerkzeuge sozusagen vorhanden sind, um die Drohne so zu reparieren oder irgendwelche Updates aufzuspielen. Das hat teilweise Wochen, teilweise Monate gedauert.
Erklärt Robin Kellermann von der Projektgesellschaft Luftlabor. Im vergangenen Herbst wurden die Drohnen schließlich komplett getauscht. Seitdem lief es besser. Insgesamt etwas mehr als 50 Test- und Lieferflüge konnten zwischen Wusterhausen und den Ortsteilen Triplatz und Basiko stattfinden.
Das hat sozusagen eine Zielstellung rausbekommen. Kann eine Drohne bei unterschiedlichen Wetterbedingungen eigentlich diese Distanzen und auch diese Landungen sozusagen realisieren? Ja, kann sie. Ist das ein Bedarf der Bevölkerung? Ja, gibt es auch. Und drittens, gibt es auch eine Akzeptanz? Ja, gibt es auch.
Aber einen kontinuierlichen Lieferbetrieb gab es nicht. Das Vorhaben und die Kosten von etwas mehr als 500.000 Euro, zum Großteil gefördert vom Bundeslandwirtschaftsministerium, haben sich trotzdem gelohnt, ist sich Bürgermeister Philipp Schulz sicher, denn es sei um die Grundlagenarbeit gegangen.
Man musste ja von Anfang an die Erwartungshaltung immer ein bisschen runterdrücken, weil es natürlich hochexperimentell ist.
Die Projektbeteiligten würden die Lieferdrohne gerne weiterfliegen lassen, aber es fehlt an der Finanzierung. Und so geht es für die Drohne nun erstmal ins Museum.
Also kein Geld mehr für die Fortführung des Projekts Lieferdrohne in Wusterhausen-Dosse. Schade eigentlich. Der Bericht von Björn Hasewendt.
RBB 24 Inforadio Sport.
Mit zwei Niederlagen in der Nations League hat sich die deutsche Fußballnationalmannschaft in die Sommerpause verabschiedet. Besser machen will es der DFB-Nachwuchs und seine Spiele dann auch gewinnen. Und zwar bei der U21-Europameisterschaft. Heute beginnt das Turnier in der Slowakei und die deutschen Hoffnungen trägt ein im Wortsinne herausragender Mann. Mehr von Fußballreporter Uli Schäfer.
Er war einer der Shootingstars der vergangenen Saison. Er ist 1,98 Meter groß, schlaksig, aber super stark am Ball. Wolte Messi wird er genannt. Nick Woltemade.
Woltemade macht sich auf, ist auf dem Wege zum Tor. Woltemade, Schuss und Tor!
12 Tore in der vergangenen Bundesliga-Saison. Ende Mai DFB-Pokalsieger und Anfang Juni das Debüt in der Nationalmannschaft beim Final Four in der Nations League.
Sehr aufregend, generell die letzten Monate, verrückt irgendwie auch alles, was passiert ist. Und jetzt bin ich hier.
Bei der U21-Nationalmannschaft und da ist Woltemade Führungsspieler.
Möchte ich auch gerne sein, möchte mit ja, vor allem natürlich Leistung vorangehen, aber auch mit meiner Art, mit der Lockerheit, mit dem Spaß, aber trotzdem den nötigen Fokus und hier habe ich dann schon noch mal ein bisschen mehr zu sagen als in der A-Nationalmannschaft.
Und bei der U21 wird auch etwas mehr von ihm erwartet.
Ich hoffe, dass ich hier die Spiele entscheiden kann und natürlich dann viele Tore, Assists und gute Leistung bringe.
Gut möglich, dass Nick Woltemade dann noch mehr ins Rampenlicht rückt und für größere Clubs als Stuttgart noch interessanter wird. Aber darüber macht er sich aktuell keine Gedanken.
Jetzt bin ich bei der U21 und das ist erstmal das, was für mich zählt.
Das Ziel, so weit kommen wie möglich. Am besten ins Finale und den Titel holen.
Hey, wir haben so eine geile Truppe, wir wollen auf jeden Fall nochmal angreifen jetzt. Und das lässt auch den ganzen Trubel um mich herum ein bisschen abblitzen, dass ich wirklich hier einfach mich wohlfühle und einfach Spaß habe und das mache, was ich liebe, Fußball spielen.
Das sagt Nick Woltemade, Mittelstürmer der deutschen U21-Auswahl. Morgen steht das EM-Auftaktspiel gegen Slowenien an. Fußballreporter Uli Schäfer machte Lust auf mehr. Und damit zur Club-WM, die am Samstag beginnt. Mit Borussia Dortmund und Bayern München nehmen zwei Bundesligisten teil an diesem Mammutturnier in den USA. 63 Spiele wird es insgesamt geben. Und die Bayern müssen da kreuz und quer durch die USA jetten. Mehr von Florian Eckel.
Am Sonntag geht's in Cincinnati los. Gegner, der neuseeländische Meister Auckland City. Gerade defensiv gibt's bei den Münchnern noch einige Fragezeichen. Zwar wurde Neuzugang Jonathan Tah noch rechtzeitig von Bayer Leverkusen freigekauft, aber die restlichen Innenverteidiger wackeln. Kim ist noch an der Achillessehne verletzt. Upamecano kommt gerade von einer Knieverletzung zurück. Insgesamt wird es für Kimmich und seine Bayern nicht nur ein körperlicher Kraftakt.
Mental ist es schon eine Aufgabe, sich immer alle drei Tage hochzupushen und dann auch am körperlichen Limit zu agieren. Aber darum geht's.
Trotz der Extrabelastung hoffen die Bayern auf den zweiten Titel in dieser Saison. Das würde umgerechnet rund 115 Millionen Euro in die Kassen spülen. Jetzt müssen sich die Münchner aber erstmal richtig akklimatisieren.
Die Club-WM in den USA ab Samstag. Auch Bayern München ist dabei, Florian Eckel berichtete.
Werbung.
Auf unsere Natur, auf unseren Wald und auf die Krombacher Cashkorken. Mit Sofortgewinnen im Gesamtwert von 10 Millionen Euro und 1 Million Bäume für die Wälder in Deutschland. Jetzt gewinnen und gemeinsam Gutes tun. Krombacher.
Deine Mutter hätte abtreiben sollen? Missgibt? Krass. Wie kann man so einen Kommentar schreiben? Naja, ist halt Internet. Aber da muss man doch was gegen tun. Und was? Allein kann ich eh nichts ausrichten. Muss ja auch nicht ich machen. Gibt ja genug andere, die das lesen.
Hass im Netz verschwindet nicht, wenn wir die Augen verschließen. Lasst uns hinschauen und handeln. Werde auch du Teil der Telekom-Initiative gegen Hass im Netz. Telekom.
Und das Wetter in Berlin und Brandenburg noch ein bisschen frisch, muss ich sagen. Das ändert sich aber morgen. 14 Grad aktuell in Berlin, 15 meldet Frankfurt oder 14 sind's in Potsdam. Noch ist es teilweise dichter bewölkt. Später wird's dann sonniger. Es bleibt trocken bei höchstens 22 Grad und morgen dann bis zu 25.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Anke Arndt.
A2 Berlin Richtung Magdeburg zwischen Dreieck Werder und Lenin ist wegen Löscharbeiten die Richtungsfahrbahn gesperrt. A10 Dreieck Potsdam Richtung Dreieck Havelland zwischen Glindow und Großkreuz Stau an der Baustelle. 60 Minuten brauchen Sie dort länger. A13 Dresden Richtung Berlin zwischen Großköris und Bestensee Behinderungen durch ein defektes Fahrzeug. Stadtverkehr Berlin, A100 Stadtring Richtung Wedding. Im Dreieck Charlottenburg auf der Überleitung zur A111 ist die rechte Spur gesperrt, wegen eines defekten Fahrzeugs. Längere Staus haben wir noch auf dem Stadtring Richtung Wedding, ab Kreuz Schöneberg, auf der A113 stadtauswärts zwischen Dreieck Neukölln und Adlershof, auf der B2 stadtauswärts in Malchow und rund um den Alexanderplatz. RBB 24 Inforadio, auch für unterwegs mit unserer App.
20 nach 10 jetzt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Clemens Schulze. Schönen guten Tag. Polen vor einer Richtungsentscheidung. Premier Tusk stellt heute die Vertrauensfrage, weil der neue nationalkonservative Präsident Blockaden der Politik Tusk angekündigt hat. Wie kann der Stillstand in Polen aufgelöst werden? Fragen gleich an einen Experten. Jetzt erstmal die Meldung mit Anke Arndt.
In Polen hat die Parlamentssitzung begonnen, in deren Verlauf Premierminister Tusk die Vertrauensfrage stellen wird. Tusk reagiert damit darauf, dass der rechtsnationale Kandidat Nawrocki die Präsidentenwahl gewonnen hat. Der Premierminister geht davon aus, dass es mit Nawrocki zu harten Konflikten kommen wird. Mit der Vertrauensfrage will er sicherstellen, dass in seinem proeuropäischen Mitte-Links-Bündnis alle hinter ihm stehen. Es gilt als wahrscheinlich, dass Tusk die Abstimmung gewinnt. Im Parlament hat sein Bündnis eine Mehrheit von 12 Stimmen. Die Innenminister der Länder beraten ab heute über die Frage, wie Frauen besser vor Gewalt geschützt werden können. Auf ihrer Frühjahrskonferenz in Bremerhaven geht es unter anderem darum, ob die Täter eine elektronische Fußfessel tragen müssen. Tobias Möck, RBB 24.
Die Anzahl der Femizide in Deutschland sei erschreckend, sagte der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Bremens Innensenator Meurer, im RBB 24 Inforadio. Unter der vorigen Koalition seien mehrere Anläufe für schärfere Gesetze gescheitert, aber mit neuen Mehrheiten könne man das Thema jetzt angehen, so der SPD-Politiker. Meurer hat dafür geworben, eine spezielle elektronische Fußfessel einzuführen, die schon in Spanien im Einsatz ist. Sie alarmiert die betroffenen Frauen, wenn ein Gefährder oder Täter in der Nähe ist. Der SPD-Politiker will die Gesetze entsprechend ändern. Auch Union und SPD im Bund planen, für so ein Modell die Rechtsgrundlage zu schaffen.
Bei den Ermittlungen zum Amoklauf von Graz hat die Polizei im Haus des Attentäters eine Rohrbombe gefunden. Nach Angaben der Behörden war der Sprengsatz aber nicht funktionstüchtig. Daneben seien zwei Abschiedsbriefe des Täters gefunden worden, die an seine Eltern gerichtet waren. Sie lassen aber keine Rückschlüsse für auf das Motiv des Täters zu. Der 21-Jährige hat gestern an seiner ehemaligen Schule 10 Menschen erschossen. Anschließend beging er Suizid. Führende Sozialdemokraten fordern eine Kehrtwende in der Außen- und Verteidigungspolitik. In einem Grundsatzpapier kritisieren sie die Bundesregierung und die SPD-Spitze, vor allem in Bezug auf Russland. Hauptstadtkorrespondent Uli Haug.
Nach dem Schweigen der Waffen müsse der außerordentlich schwierige Versuch unternommen werden, wieder ins Gespräch zu kommen, heißt es wörtlich. Es brauche zudem eine schrittweise Rückkehr zur Entspannung der Beziehungen und eine Zusammenarbeit mit Russland. Kritik üben die Verfasser auch an der geplanten Anhebung der Verteidigungsausgaben. Dafür gebe es keine sicherheitspolitische Begründung, dies sei vielmehr irrational. Außerdem lehnen die SPD-Politiker die Stationierung neuer amerikanischer Mittelstreckenraketen in Deutschland explizit ab. Das Grundsatzpapier wurde unter anderem von Ex-Fraktionschef Mützenich, Ex-SPD-Chef Walter Borjans und Ex-Finanzminister Eichel, aber auch von aktiven Bundestagsabgeordneten unterschrieben.
Im Innovationspark Wohlheide in Berlin-Köpenick ist in der Nacht offenbar Feuer gelegt worden. Wie die Polizei dem RBB am Morgen bestätigte, wurde automatisch Feueralarm ausgelöst. Vor Ort seien dann 3 Brandherde gefunden worden und Reste von Brandbeschleunigern. Verletzt wurde niemand, der Schaden halte sich in Grenzen. Im Innovationspark Wohlheide haben einige Dutzend Unternehmen ihren Sitz. Das Berliner Landeskriminalamt lädt heute zu einer internationalen Konferenz ein, bei der es um sogenannte Enkeltrickbetrüger gehen soll. Das Treffen findet in Teltow im Kreis Potsdam-Mittelmark statt. Peter Klinke, RBB 24.
An der Konferenz nehmen Mitarbeiter von Bundeskriminalamt, Staatsanwaltschaften und Polizeidienststellen aus allen Bundesländern teil. Eingeladen sind auch Behördenvertreter unter anderem aus Polen, Österreich und Großbritannien. Sie wollen über Strategien gegen die Betrugsmasche beraten. Beim Enkeltrick rufen die Täter meist ältere Menschen an und geben sich als Verwandte oder Polizisten aus. Sie überbringen Schocknachrichten und versuchen so, an das Bargeld ihrer Opfer zu gelangen. Ahnungslose Bürger verlieren dadurch oft ihre gesamten Ersparnisse.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute erst noch stark bewölkt, Richtung Oder und Neiße letzte Schauer, später dann freundlich mit Sonne. Es bleibt trocken bei 19 bis 22 Grad. Die aktuellen Temperaturen: Berlin-Steglitz 13 Grad, Marzahn 14, Fürstenberg-Havel 13 und Rödersdorf 15 Grad. Morgen sonnig und trocken bei 21 bis 25 Grad. Die Zeit 10.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Ich bin Clemens Schulze. Ich grüße Sie und zunächst im RBB 24 Inforadio Verkehrsservice eine Warnmeldung von der A10. Vorsicht bitte östlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Barnim. Zwischen Hohenschönhausen und Dreieck Barnim, da liegen Spanngurte auf der rechten Spur. Jetzt geht der Blick nach Polen. Bei der Präsidentenwahl Anfang Juni hatte der nationalkonservative Kandidat Karol Nawrocki knapp gewonnen und kurz darauf angekündigt, zustimmungspflichtige Vorlagen der liberalen Regierungskoalition von Donald Tusk zu blockieren. So wie es der Vorgänger von Nawrocki auch gemacht hat. Die Folge? Stillstand und Frust bei den Wählern. Tusk will nun wissen, ob er noch die Mehrheit im Parlament hat. Er stellt heute die Vertrauensfrage. Ja, und im Sejm, da gibt es 460 Sitze. Tusks Koalition hat 242 davon. Das ist die Mehrheit. Piotr Buras ist Leiter des Warschauer Büros des European Council of Foreign Relations. Ihn habe ich vorhin gefragt, ob diese Mehrheit auch tatsächlich steht.
Ja, also davon ist auszugehen, dass Tusk diese Vertrauensfrage gewinnen wird und weiterregieren wird. Ich glaube, das stand auch nicht zur Frage, ob er eventuell durchfallen könnte. Diese Vertrauensfrage ist vor allem dazu da, seine Macht innerhalb der Koalition zu festigen und die Initiative zu ergreifen, nachdem sein Kandidat die Präsidentschaftswahl verloren hat.
Aber mal grundsätzlich, war es wirklich klug von Tusk, die Vertrauensfrage zu stellen, oder hatte er gar keine andere Wahl?
Er musste das nicht tun, aber es gab schon einige Stimmen innerhalb der Koalition, dass möglicherweise ein neuer Anfang mit einem neuen Premierminister eine gute Idee wäre. Es gab viel Kritik an Tusk selbst, dass die magere Bilanz seiner Regierung die Ursache sei für die Wahlniederlage von Rafał Trzaskowski, dem liberalen Kandidaten. Es knirscht in dieser Koalition, es gibt viel Unmut und Tusk, glaube ich, wollte einfach zeigen, dass er nach wie vor im Sessel des Premierministers bleiben muss und dass es auch keine Alternative gibt. Und er wird wahrscheinlich auch ein neues Regierungsprogramm vorlegen oder zumindest einige Eckpunkte eines solchen Programms.
Tusks Regierung hat ja vieles nicht umsetzen können, weil eben der bisherige Präsident Duda blockiert hat. Das wird wohl jetzt noch härter werden. Wie geht's also weiter? Möglicherweise bald vorgezogene Neuwahlen?
Naja, vorgezogene Neuwahlen wird es erstmal nicht geben, wenn er eben diese Vertragsfrage übersteht. Tusk hat natürlich nicht viel geliefert in den letzten anderthalb Jahren, aber nicht nur wegen des Vetos des Präsidenten, sondern auch, weil er darauf gewartet hat, dass nach der Präsidentschaftswahl einen viel größeren Spielraum haben würde. Das wird jetzt nicht der Fall sein, also er muss sich ein bisschen anders orientieren. Er wird jetzt eine Regierungsagenda vorlegen müssen, bei der ums Zweierlei gehen wird, also um bestimmte Initiativen, zum Beispiel in den wichtigen Bereich der Wohnungsbaupolitik, sehr wichtig für sich der Wähler, die von Nawrocki nicht gestoppt werden, weil das auch nicht im Sinne, nicht im langfristigen politischen Interesse der Partei, die hinter ihm steht, liegen würde. Und Tusk wird wahrscheinlich auch mehr Tempo machen müssen bei Projekten, die Nawrocki nicht unterstützen wird, die aber für die Wähler der aktuellen Regierungskoalition sehr wichtig sind, zum Beispiel die Liberalisierung der Abtreibungsgesetzgebung. Da gibt es eine klare progressive Mehrheit in Polen.
Aber trotzdem, die knapp ausgegangene Präsidentenwahl hat ja gezeigt, Polen ist tief gespalten. Hat Tusk überhaupt eine Chance, diese Spaltung zu überwinden?
Schwierig. Natürlich wird es schwierig sein. Tusk ist auch Teil dieser Spaltung. Er hat diese Spaltung mit seiner Politik auch zum Teil befördert oder zumindest mit seiner politischen Strategie, die sehr stark auf diese Polarisierung ausgerichtet war. Also er und sein Gegenspieler Kaczynski haben die letzten 20 Jahre die polnische Politik bestimmt und von dieser Polarisierung eigentlich auch politisch profitiert. Also die zwei wichtigsten Kontrahenten. Ich glaube, sehr viele in Polen haben schon genug von dieser Polarisierung. Und leider viele, die das so empfinden, haben sich bei der letzten Präsidentschaftswahl entschieden, noch radikaleren rechten Parteien oder ihre Kandidaten zu wählen. Das ist auch ein Anzeichen dafür, dass viele Bürger nach Alternativen suchen, dass sie eben diese Polarisierung ablehnen und dass trotz dieser sehr verzwickten Lage heute in Polen, dass schon eine gewisse Bewegung in die polnische Politik kommt und möglicherweise auch zu neuen Parteigründungen kommen kann oder zu einer Neugestaltung der politischen Szene.
Das heißt, Herr Buras, wenn ich Sie richtig verstehe, es gibt eine Chance, dieses tief gespaltene Land wieder zu einen?
Ich glaube, zu einem, das wird nicht von Tag auf Tag passieren, aber vielleicht stimmt es nicht, dass dieses Land tatsächlich so zweigeteilt ist. Also zweigeteilt ist bestimmt die politische Szene und die polnische Politik, aber die Gesellschaft ist viel heterogener als diese These von einer zweigeteilten, polarisierten Gesellschaft vermuten ließe.
Das sagt Piotr Buras. Er ist Leiter des Warschauer Büros des European Council of Foreign Relations. Polen steht vielleicht am Scheideweg. Heute die Vertrauensabstimmung im polnischen Sejm für Premier Tusk. Die wird für den späteren Mittag erwartet. 10.30 Uhr ist es jetzt, 10:30. Wenn jemand eine Bedrohung für andere darstellt, kann ein Richter verordnen, dass er eine elektronische Fußfessel tragen muss. Die Innenminister der Bundesländer wollen jetzt erreichen, dass Männer, die eine Frau bedrohen, eine ganz bestimmte Art von Fußfessel tragen müssen. Vom spanischen Modell ist da die Rede. Unser Korrespondent in Spanien, Marc Hoffmann, erklärt uns dieses Modell und wie es funktioniert.
Die elektronische Fußfessel, sie sieht aus wie eine große Armbanduhr und eigentlich besteht das spanische System aus zwei Geräten, erklärt Esther Muela von der lokalen Polizei Boadilla del Monte, einem Vorort von Madrid. Der Mann, von dem die Gefahr ausgeht, trägt einen Tracker am Fußgelenk. Dieser sendet kontinuierlich Standortdaten. Die Frau, die geschützt werden soll, bekommt ein zweites Gerät. Wenn sich der Mann ihr nähert oder versucht, sein Gerät zu manipulieren, schlägt es sofort Alarm. Gleichzeitig wird die Polizeiwache automatisch informiert. Eine Streife macht sich auf den Weg. Das Besondere, mit dem spanischen System lässt sich nicht nur überwachen, ob der Mann eine verbotene Zone betritt, sondern es schlägt auch dann Alarm, wenn er sich der Frau nähert, egal wo. Wenn Alarm ausgelöst wird, rufen wir die Frau an und geben ihr sofort Sicherheitstipps. In Spanien wird dieses sogenannte Cometa-System schon seit über 15 Jahren eingesetzt. Im vergangenen Jahr waren etwa 4.500 solcher Fußfesseln im Einsatz. Doch die sind nur ein Teil eines umfassenden Schutzprogramms. Esther Muela erklärt das Herzstück, die Software Viogen. Mit der werden in Spanien alle Fälle von geschlechtsspezifischer Gewalt dokumentiert und bewertet. Viogen ist eine Datenbank, die alle Polizeieinheiten in Spanien vernetzt. Aus allen Informationen und Aussagen von Opfern errechnet das System mithilfe eines Algorithmus, wie groß das Risiko für die Frau ist. Die Polizeibeamten entscheiden dann, wie sie die Frau am besten schützen können. Je nach Grad der Bedrohung fährt die Polizei verstärkt Streife. In ganz schweren Fällen erlaubt ein Richter eben die Fußfessel als Präventionsmaßnahme. Trotzdem, nicht alle Taten können so verhindert werden. Hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Im letzten Jahr wurden in Spanien 48 Frauen von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. Wie spanische Medien berichten, hatte ein Drittel von ihnen vorher schon Anzeige erstattet. Silvia Obelios Landa ist Sozialpsychologin an der Universität von Burgos. Sie sieht dennoch große Fortschritte. Denn ein Großteil der Menschen hat verstanden, Gewalt gegen Frauen ist ein echtes Problem. Etwa 2 Millionen Frauen sind davon betroffen. Für die Wissenschaftlerin ist ein wichtiger Wendepunkt das spanische Gesetz zur Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt aus dem Jahr 2004. Weil es Gewalt gegen Frauen nicht mehr als private Angelegenheit betrachtete, Stichwort häusliche Gewalt, sondern als gesellschaftliches Problem. Das Gesetz hat vieles verändert, sagt sie. Es gibt nicht nur klare Regeln zum Schutz, heute gibt es mehr Hilfsangebote und Prävention an den Schulen. Und auch die Kinder von betroffenen Frauen werden besser geschützt, denn sie sind oft ebenfalls Opfer.
Das sagt die Sozialpsychologin von der Universität von Burgos. Mit ihr hat Spanien-Korrespondent Marc Hoffmann gesprochen.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
In Sachsen und Sachsen-Anhalt ist es bald soweit. Dort beginnen Ende Juni die Sommerferien. Hier in Berlin und Brandenburg allerdings geht's erst in der zweiten Julihälfte los. Das muss kein Nachteil sein, denn bei Urlaubsmietwagen sinken die Preise gerade unter das Vorjahresniveau. Mehr von unserem Wirtschaftsreporter Johannes Frevel.
Mancher hat beim Ferienauto noch teure Erinnerungen aus den Corona-Jahren. Wegen gerissener Lieferketten konnte die Autoindustrie vor allem kleinere Mietwagen kaum anbieten. Bei knappen Urlaubsmietwagen stiegen die Preise deshalb stark. Inzwischen habe sich die Lage entspannt, konstatiert Thorsten Lehmann, Geschäftsführer des Ferienmietwagen-Spezialisten Sanicas.
Die Flotten der Autovermieter wurden in den meisten Destinationen eigentlich wieder komplett aufgebaut, wenn auch nicht überall auf Vorkrisenniveau. Das ist je nach Zielgebiet natürlich so ein bisschen abhängig. Aber generell gibt es genug Mietwagen für alle, insbesondere wenn man natürlich frühzeitig bucht.
In diesem Jahr lässt sich ein Preistrend beobachten, der Urlaubern sehr entgegenkommen dürfte. Ab September bis Dezember waren die durchschnittlichen Mietwagenkosten bei diesem Unternehmen je Woche im Schnitt auf 519 Euro geklettert. Inzwischen ist es deutlich günstiger. Die Nachfrage übersteigt nicht mehr das Angebot.
Momentan liegen wir bei einer Woche bei ungefähr 410 Euro. Das schwankt natürlich immer so ein bisschen von Tag zu Tag, je nachdem, wo die Reise hingeht, weil wir betrachten natürlich hier, also wir bekommen natürlich Buchungen für die gesamte Welt, für über 120 Länder weltweit. Da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Preise, aber so 410 Euro die Woche ist so die Nummer momentan. Und diese ganz extremen Preisspitzen über die letzten Jahre hinweg sind tatsächlich deutlich seltener geworden.
Das hat auch damit zu tun, teure Mietwagenreisen in die USA werden inzwischen weniger gebucht. Das drückt den Durchschnittspreis. Spät entschlossene Last-Minute-Fans müssen damit rechnen, dass andere bei günstigen Angeboten schneller wären und die Preise vor den Ferien steigen, während der ADAC. Bei Mietwagen leer auszugehen, dieses Risiko sei in diesem Jahr jedoch gesunken, bilanziert Thomas Lehmann.
Grundsätzlich gibt es ausreichend Fahrzeuge, die zur Verfügung stehen, aber natürlich auch in den Spitzen in der Hochsaisonzeit ist es immer ein Thema, gerade bei den größeren Fahrzeugen oder bei den Minibussen, Cabrios, solche Dinge, das ist immer sehr knapp. Also in den Urlaubsregionen wie zum Beispiel Spanien, Portugal und Griechenland, Italien, das sind die Preise schon eher nach wie vor sehr hoch. Eher ein bisschen sparen kann man wahrscheinlich, so Spanien, Festland allerdings auch und Kroatien. Aber natürlich auch nicht überall, sondern auch so ein bisschen punktuell.
Die bei Mietwagenurlaubern beliebtesten Ferienregionen für den Sommerurlaub sind derzeit Spanien, Griechenland und Italien.
Tja, und Ferienautos, die sind in diesem Jahr oft nicht mehr ganz so teuer wie letztes Jahr. Wirtschaftsreporter Johannes Frevel informierte. Ein 13-Jähriger, der mit dem Messer auf einen Mitschüler losgeht. Eine Gruppe Grundschüler, die einen homosexuellen Lehrer monatelang mobben. Das sind zwei der jüngsten Gewaltvorfälle an Berliner Schulen. Pädagogen, Eltern und die Politik sind ziemlich besorgt. Und auch Fachleute schauen sich die Lage aktuell ganz genau an. Zum Beispiel Albrecht Lüther. Er ist Experte für Gewaltprävention in Berlin.
Natürlich, das ist nicht nur in den Schulen. An vielen Orten gibt es in verschiedensten Formen Gewalt. Verschärfte Konflikte, ungute Erscheinungen und so weiter. Ja, das ist erstmal nichts, wovon man sozusagen komplett überrascht sein sollte, sondern es braucht einen professionellen Umgang damit. Das ist, glaube ich, das Zentrale. Genauso wie es eine Gesundheitsvorbeugung braucht, braucht es auch eine Gewaltprävention, ja, weil das eben durchaus auch die Regel ist. Und ja, an Schulen kommt sowas auch vor und es kommt gerade in jüngerer Zeit zunehmend vor.
Das sagt Albrecht Lüther, er ist Fachmann für Gewaltprävention in Berlin. Wie kann man also Messer- und Mobbingattacken vorbeugen? Sind Berlins Schulen da auf Abwege geraten? Darüber spricht Albrecht Lüther ausführlich in unserem Vis-à-vis um kurz nach 11, also in gut 25 Minuten oder schon jetzt in der Inforadio-App.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Anke Arndt.
Vorsicht auf der A10 östlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Barnim. Zwischen Hohenschönhausen und Dreieck Barnim liegen Spanngurte auf der rechten Spur. A2 Berlin Richtung Magdeburg. Zwischen Dreieck Werder und Lenin ist wegen Bergungsarbeiten nur die linke Spur frei. A10 Dreieck Potsdam Richtung Dreieck Havelland. Zwischen Glindow und Großkreuz Stau an den Baustellen, dort eine Dreiviertelstunde plus. A13 Berlin Richtung Magdeburg. Zwischen Dreieck Werder und Lenin wegen Bergungsarbeiten nur die linke Spur. A13 Dresden Richtung Berlin. Zwischen Großköris und Westensee. Behinderung durch ein defektes Fahrzeug. Stadtverkehr Berlin, A113 Richtung Dresden, zwischen Spätstraße und Adlershof, ein Stau von 30 Minuten. Tiergarten auf dem Lützow-Ufer ist zwischen Lützow-Platz und Gentinerstraße an einer Baustelle bis Mitte August nur eine Spur frei. Prenzlauer Berg, Danziger Straße, zwischen Kollwitz- und Kniprode-Straße in beiden Richtungen an einer Baustelle jeweils eine freie Spur nur. Und in Neukölln ist die Karl-Marx-Straße wegen Bauarbeiten in Höhe Flughafenstraße bis Samstag in Richtung Britz gesperrt. RBB 24 Inforadio auch für unterwegs mit unserer App.
10.40 Uhr jetzt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Im Studio Clemens Schulze, schönen guten Tag wünsche ich. Unser Nachbarland Polen ist tief gespalten. Das hat die Präsidentenwahl vor einer knappen Woche gezeigt. Knapp gewonnen hat der nationalkonservative Kandidat. Er will die Politik des liberalen Premiers Tusk blockieren, wo er kann. Tusk stellt nun die Vertrauensfrage. Mehr in den Meldungen mit Anke Arndt.
In Polen hat die Parlamentssitzung begonnen, in deren Verlauf Premierminister Tusk die Vertrauensfrage stellen wird. Tusk reagierte damit darauf, dass der rechtsnationale Kandidat Nawrocki die Präsidentenwahl gewonnen hat. Der Premierminister geht davon aus, dass es mit Nawrocki zu harten Konflikten kommen wird. Mit der Vertrauensfrage will er sicherstellen, dass in seinem proeuropäischen Mitte-Links-Bündnis alle hinter ihm stehen. Es gilt als wahrscheinlich, dass Tusk die Abstimmung gewinnt. Im Parlament hat sein Bündnis eine Mehrheit von 12 Stimmen. Die Innenminister der Länder wollen Frauen besser vor Gewalt schützen. Die Anzahl der Femizide in Deutschland sei erschreckend, sagte der Vorsitzende der Innenministerkonferenz Bremens in Senator Meurer im RBB 24 Inforadio. Deshalb wolle er bei der aktuellen Tagung Maßnahmen dagegen auf den Weg bringen. Meurer sieht in den Bundesländern inzwischen eine Mehrheit für die elektronische Fußfessel nach spanischem Vorbild.
Alle Berichte darüber sagen uns, das ist ein hochwirksames Instrument. Und es ist einfach eine Schande, dass wir so lange gebraucht haben, um diesen Weg nachzuverfolgen. Das spanische Modell bedeutet ja im Grunde genommen, dass die Frau, die gefährdet ist, immer erkennen kann, wo die Person ist, von der eine Gefahr ausgeht. Ein deutlich dynamischeres System, es hilft effektiv und deswegen brauchen wir das.
Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz Bremens, Innensenator Ulrich Meurer, SPD. Führende Sozialdemokraten fordern von ihrer Partei eine andere Außen- und Sicherheitspolitik. Unter anderem Ex-SPD-Fraktionschef Mützenich und der Außenpolitiker Stegner kritisieren in einem Grundsatzpapier die Bundesregierung und die eigene Parteispitze. Die Autoren regen unter anderem an, mit Russland wieder ins Gespräch zu kommen. Neue US-amerikanische Mittelstreckenraketen in Deutschland zu stationieren, lehnen sie ab. Vielmehr brauche es eine Rückkehr zur Entspannung und Zusammenarbeit mit Moskau. Die aktuell geplante Erhöhung der Verteidigungsausgaben sei irrational. Es gebe dafür keine sicherheitspolitische Begründung, heißt es in dem Papier. Nach dem Amoklauf an einer Schule in Österreich ist das Motiv des Täters noch immer unklar. Die Ermittler haben einen Abschiedsbrief des 21-Jährigen ausgewertet, darin aber keine Anhaltspunkte für die Tat entdeckt. Der Mann hat gestern an seiner ehemaligen Schule in Graz 10 Menschen erschossen und anschließend Suizid begangen. Im ganzen Land gilt heute Staatstrauer. Aus Wien Wolfgang Fichtel.
Eine stille Gedenkminute landesweit. So will Österreich heute der Opfer des Amoklaufs in Graz gedenken. Und zwar genau um 10 Uhr vormittags, der Uhrzeit, zu der gestern die ersten Notrufe ankamen. 3 Tage Staatstrauer sind verordnet. Aber der Schock, das Entsetzen, die Trauer in Österreich sind auch ohne Verordnung echt. Vor allem in der zweitgrößten österreichischen Stadt Graz. Hunderte kamen in der Nacht am Hauptplatz zusammen, mit Tränen in den Augen und Kerzen in der Hand. Ein Lichtermeer zum Gedenken an die vielen Opfer.
Tech-Milliardär Musk rudert im Streit mit US-Präsident Trump zurück. Er bedauere einige seiner kritischen Äußerungen aus der vergangenen Woche. Er sei zu weit gegangen, schreibt Musk auf seiner eigenen Plattform X. Er hat auch einige kritische Beiträge gelöscht, darunter einen, in dem er sich für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump aussprach. Beide hatten sich zuvor einen öffentlichen Schlagabtausch, unter anderem über Trumps geplantes Steuergesetz, geliefert. Musk hatte den Präsidenten im Wahlkampf unterstützt und war bis vor kurzem Leiter einer Abteilung, die massive Einsparungen bei den US-Behörden vornahm. Das Berliner Landeskriminalamt lädt heute zu einer internationalen Konferenz ein, bei der es um sogenannte Enkeltrickbetrüger gehen soll. An dem Treffen in Teltow im Kreis Potsdam-Mittelmark nehmen Mitarbeiter von Bundeskriminalamt, Staatsanwaltschaften und Polizeidienststellen aus allen Bundesländern teil. Außerdem Vertreter unter anderem aus Polen, Österreich und Großbritannien. Beim Enkeltrick rufen die Täter meist ältere Menschen an und geben sich als Verwandte oder als Polizisten aus. Sie überbringen Schocknachrichten und versuchen so, an das Bargeld ihrer Opfer zu kommen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute anfangs noch dicht bewölkt, Richtung Oder und Neiße letzte Schauer. Später freundlich mit Sonne und trocken bei 19 bis 22 Grad. Aktuell in Berlin-Steglitz 13 Grad, in Tempelhof 15, in Forst in der Lausitz 13 und in Biesenthal 15 Grad. Morgen sonnig und trocken bei 21 bis 25 Grad. Die Zeit 10.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Es war ein langanhaltendes Phänomen im europäischen Tourismus, die sogenannte Grand Tour. Wer es sich leisten konnte, reiste, meist als junger Mann, auf vorgegebenen Pfaden in den Süden, um Bildung zu vervollkommnen oder um zu Hause wenigstens etwas zur Konversation beitragen zu können. Der Höhepunkt dieser Form des Tourismus lag im 18. und 19. Jahrhundert. Und damit willkommen zu Geschichte, Vergangenheit aus der Nähe betrachtet mit Harald Asel. Grand Tour, das ist das diesjährige Motto der Musikfestspiele Potsdam Sanssouci, die wären bis zum 29. Juni. Einer der Reiseführer durch die verschiedenen Konzerte könnte dabei der britische Musikpublizist Charles Burney sein, der von 1726 bis 1814 lebte. Ich traf die Dramaturgin Anna Maria Pammer, um mit ihr über das Programm, über Charles Burney und über die Grand Tour zu sprechen.
Wenn man dieses kulturhistorische Phänomen auf einen Punkt bringen will, könnte man sagen, es ist eine sehr weite, lange Reise mit dem Ziel der Horizonterweiterung. Und man startet von einem Punkt und man kehrt zu diesem Punkt zurück, man kehrt verändert zurück. Das hat mir sehr gut daran gefallen.
Das ist ja das, was wir eigentlich bei jedem Konzert hoffen, dass wir am Ende anders, ein wenig anders herausgehen, als wir in das Konzert hineingekommen sind. Also ich sehe da gerade vor mir liegen das Tagebuch von Charles Burney, der einer der großen Reisenden war, einer der professionellen Reisenden. Wie spielt er denn eine Rolle in diesem Programm?
Burney ist unser Glücksfall in diesem Programm, denn Burney ist einer der ganz wenigen, der sich bei seiner Reise auf die Musik konzentriert hat. Er war ja kein Grand Tourist im eigentlichen Sinn. Er war auch nicht mehr so dieser junge Mann, der mit dem Tutor reist. Er war ein erwachsener Mann mit Familie, ein professioneller Musiker, ein Organist, ein Komponist und eben ein Musikhistoriker. Und er hat diese klassische Route der Grand Tour zwar verfolgt, aber er hat nicht das gemacht, was andere vor ihm gemacht haben, sondern hat wirklich sich nur auf die Musik konzentriert. Alles, was er gehört hat, die Künstler, Komponisten, die er getroffen hat, die Instrumente, die er gesehen hat, die Musik, die er auf der Gasse gehört hat oder im Wirtshaus. Er hat all das beschrieben, seine Gespräche und so weiter. Und das hat er alles festgehalten. Er hat auch oft, das merkt man auch im Reisetagebuch, schon ein bisschen erzählt, sozusagen musikhistorisch erzählt. Aber es gibt auch immer wieder den Verweis, das breite ich später nochmal mehr aus, denn er hat nach den Reisetagebüchern eine vierbändige Musikgeschichte verfasst. Also er hat ja wirklich auch unter dem Blickwinkel des Musikforschers diese Reisen unternommen.
Ob professionell oder eben als Adliger, als Bürger, der quasi als Auszubildender reist, meistens nach Italien zunächst, bringt man ja immer von der Reise etwas mit, auch an Informationen, an Kenntnissen. Wie lässt sich denn im Musikbereich zeigen, dass dieses vermehrte Reisen, zum Beispiel nach Italien, dann Auswirkungen auf die Musikgeschichte in anderen Teilen Europas hat?
Naja, das ist sozusagen von Fall zu Fall unterschiedlich. Musiker waren auch traditionell viel auf Reisen. Also das Reisen von Künstlern und so weiter, das ist ein Aspekt, der auch zur Entwicklung der Grand Tour mitgeführt hat. und dass Künstler eigens in Gebiete gereist sind, um etwas Bestimmtes zu erlernen, um einen bestimmten Stil von einem Meister zu erlernen oder so etwas. Das gab's natürlich grundsätzlich. Also insofern sind das so Aspekte und der Titel Grand Tour ist ein Überbegriff und wir fächern das auf. Wir haben ein Programm mit Liedern von Oswald von Wolkenstein, der natürlich unglaublich weit herumgekommen ist und in seinen Liedtexten tatsächlich auch Reiseerlebnisse erzählt. Also es kommen auch solche Dinge vor. Wir haben einen, außer Bernie, der sozusagen ein Musikforscher war, wir haben einen Abend zu einem der größten Forscher überhaupt, zu Alexander von Humboldt. Das sind natürlich dann so Aspekte, die so ein Gesamtprogramm ein bisschen auffächern und bunter machen. Wir haben aber eben auch explizit Programme, die Bernies Route folgen und man aus diesen verschiedenen Musikmetropolen dann verschiedene Musik hört und auch die Stile sich etwas verändern. Das kommt immer wieder vor in dem Gesamtprogramm des Festivals.
Wenn ich mich jetzt an ein Konzert näher erinnere, das ich im Programm gelesen habe, da geht es um die Trio-Sonate. Es ist ja interessant, dass eben auch Formen und Stile reisen, also weil sie plötzlich in Gesamteuropa populär werden.
Das ist ein Konzert mit dem Ensemble Diderot, mit Johannes Bramsola, die die Trio-Sonate eben in diesen europäischen Musikmetropolen quasi verfolgen, entlang der klassischen Grand Tour-Route, kann man sagen. Also die ursprüngliche Grand Tour-Route beginnt immer in London, weil es ja eigentlich zunächst ein englisches Phänomen war. Es heißt ja eigentlich auch Grand Tour und es hieß überhaupt erst viel später so, als es ursprünglich schon begonnen hatte. Und dann geht das über Paris, dann über die Alpen nach Italien und dann nach Süditalien und so weiter. Und dieses Trio-Sonaten-Konzert, das wird auch dieser Route folgen.
Reisen nehmen Sie aber auch wirklich wörtlich, also nicht nur, weil es in Potsdam ja eine lange Tradition der Fahrradkonzerte gibt. Diesmal geht es noch ein bisschen weiter, also man kann mit dem Schiff nach Sacro fahren, kann man sich joggend am Morgen durch Parc Sanssouci bewegen und es gibt sozusagen den Versuch, die Alpen zu überqueren, zumindest künstlerisch und das in Beelitz-Heilstätten.
Das Fahrradkonzert hat in Potsdam eine lange Tradition, das wurde von Frau Dr. Palent erfunden quasi vor 15 oder mehr Jahren und diesmal wird auch gejoggt und gewandert, immer in Verbindung mit Musik natürlich. Und was vielleicht auch ein Aspekt daran ist, was man ja gerne vergisst, wie stark sich Reisebedingungen verändert haben. Also es ist kaum vorstellbar, welche Strecken Alexander von Humboldt da auf seiner Amerikareise zu Fuß gegangen ist. Ne? Und er ist auch ein Beispiel durch dieses sehr lange Leben, wie sich dann genau in seiner Lebensspanne das Reisen verändert hat durch Dampfmaschine und Eisenbahn und dann Schiff und wie sich auch eigentlich die Destinationen für die Grand Tour verändert haben. Nach Italien wurde plötzlich Ägypten populär. Solche Dinge fließen da ein und sollen ein bisschen Anregung geben.
Nun nutzen die Musikfestspiele ja eigentlich immer diesen wunderbaren Kulturraum in Potsdam. Und deshalb wäre meine letzte Frage, wo merken wir denn in Potsdam an den Gebäuden, an den Gärten, im Stadtraum Elemente, die zu tun haben mit dem großen Reisen, mit der Grand Tour?
Ja, Potsdam ist ganz reich an quasi Kulturimport, der Reisen geschuldet ist, beziehungsweise es gibt einen auch indirekten Weg, denn zum Beispiel Friedrich II. Selbst war nicht auf einer Grand Tour, aber er hat um sich eine Gruppe von seine Tafelgesellschaft, seine Tischgesellschaft, eine Gruppe von Männern versammelt, nicht zuletzt Algarotti, die ihm erzählt haben, berichtet haben, geliefert haben, vermittelt haben und so weiter. Und daher gibt es in Potsdam eine Fülle an italienischer Architektur, italienisch geprägter Architektur. Beim Marmorpalais herum haben wir sogar ägyptische Elemente. Also Potsdam ist eigentlich diesbezüglich besonders reich und besonders aufschlussreich.
Sagt Anna-Maria Pammer, die Dramaturgin der Musikfestspiele Potsdam-Sanssouci. Bis zum 29. Juni werden in der Potsdamer Schlösser- und Gartenlandschaft die unterschiedlichsten Konzert- und Führungsangebote gemacht.
Noch gibt es Karten, wenn auch nicht für alles. So ist das halt bei begehrten Reisedestinationen. Und damit genug Vergangenheit aus der Nähe betrachtet. Danke fürs Zu- und Weiterhören, sagt Harald Asel.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Mit seinen Nagelbildern ist Günther Uecker weltberühmt geworden. Er gilt als einer der wichtigsten deutschen Künstler der Nachkriegszeit. Gestern Abend nun ist Uecker in Düsseldorf gestorben, im Alter von 95 Jahren. Kulturreporterin Berit Hempel würdigt seine Kunst und sein Leben.
Der Nagel war das Markenzeichen von Günther Uecker. Dabei interessierte ihn weniger der Gegenstand selber, als vielmehr der Zwischenraum zwischen den eingeschlagenen Nägeln. Das Spiel von Licht und Schatten, die Veränderung in den Freiräumen. Anfang der 1960er Jahre schlug er als Protest gegen die Bürgerlichkeit seine Nägel in Tische, Stühle und Klaviere. Mit gebeugtem Rücken trieb er die Nägel oft über Stunden in den Bildträger, manchmal tagelang ohne Unterbrechung.
Immer dasselbe tun, wie Tüten kleben im Knast oder so. Und daraus dieses Gefühl zu entwickeln, und da fließen einem merkwürdigerweise Energien zu, die es mir ermöglichen, dann dieses Feld zu machen.
Günther Uecker, der in Düsseldorf lebte, wurde am 13. März 1930 in Windorf in Mecklenburg geboren, in einem Haus ohne Bilder und Bücher. Der Vater hielt den Jungen wegen seiner künstlerischen Interessen für missraten und schlug ihn. Trotz aller Widrigkeiten studierte Günther Uecker in Wismar und Berlin Malerei, bevor er 1955 die DDR verließ und völlig mittellos sein Studium an der Düsseldorfer Kunstakademie fortsetzte. Seine frühe Armut vergaß der erfolgreiche Künstler nie und spendete 2023 zum Beispiel 50.000 Euro für Düsseldorfer Obdachlose. Kuratorin Stefanie Jansen über den Künstler und dessen Motivation.
Es ist eine zutiefst humanistische Lebenshaltung. Also wir Menschen sind für unsere Taten selbstverantwortlich und der Mensch muss immer wieder bereit sein zum Dialog.
Die Suche nach dem Dialog und nach Erkenntnis beschäftigte Günther Uecker sein Leben lang. Er studierte die Kunst der amerikanischen Ureinwohner und der Khmer, reiste nach Amerika, Afrika, Asien und fühlte sich dem Zen-Buddhismus nahe.
Die Kunst kann den Menschen nicht retten, aber mit den Mitteln der Kunst ist ein Dialog möglich, der zum bewahrenden Handeln des Menschen aufruft. Also mehr kann Kunst auch nicht leisten.
Uecker malte Gemälde, entwarf Bühnenbilder, interessierte sich für die bewegliche Lichtkunst der Künstlergruppe Zero, der er 1961 beitrat. In seiner Kunst reagierte Uecker auf aktuelle Geschehnisse, engagierte sich Anfang der 1980er Jahre in der Friedenspolitik, errichtete 2023 zusammen mit Weimarer Bürgern ein Steinmal für das KZ Buchenwald, schuf Kirchenfenster für den Schweriner Dom.
Wenn ich die Bilder nicht mache, dann werden sie mir zur Last oder drängen sich mir im umgekehrten Sinne auf, dass ich wahrscheinlich in eine psychische Not gerate. Durch ständiges Handeln arbeite ich Bilder hervor und ab von mir selbst, als Last.
Erklärte der Künstler 1989. 18 Jahre lehrte Uecker an der Düsseldorfer Kunstakademie, vertrat Deutschland zweimal auf der Biennale in Venedig, nahm mehrfach an der Kasseler Documenta teil und bekam 1985 das Bundesverdienstkreuz erster Klasse.
Tja, Günther Uecker ist 95 Jahre alt geworden, jetzt ist er in Düsseldorf verstorben. Kulturreporterin Berit Hempel hat an ihn erinnert.
RBB 24 Inforadio im Gespräch.
Mehr Zurückweisungen an den Grenzen. Kritik aus den Nachbarländern. Die Bundesregierung will den Kurswechsel in der Asylpolitik. Was bedeutet das für Schutzsuchende, für unsere Gesellschaft und für den Arbeitsmarkt? Ist das noch Humanität oder Abschottung oder ein Gebot der Vernunft? Darüber diskutiert Sascha Hingst mit seinen Gästen morgen um 18 Uhr im Piscator-Saal. Mehr Infos unter rbb24inforadio.de.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Anke Arndt.
A2 Berlin Richtung Magdeburg zwischen Dreieck Werder und Lenin ist wegen Bergungsarbeiten nur die linke Spur frei. A10 Dreieck Potsdam Richtung Dreieck Havelland zwischen Glindow und Großkreuz Stau an mehreren Baustellen. Dort brauchen Sie wirklich viel Geduld. 90 Minuten plus. A13 Dresden Richtung Berlin zwischen Großkyris und Bestensee. Behinderungen durch ein defektes Fahrzeug. Stadtverkehr Berlin A113 Stadt auswärts zwischen Spätstraße und Adlershof Stau. 20 Minuten. Minuten plus. Noch einmal Adlershof, Köpenicker Straße zwischen Adlergestell und am Studio. Vollsperrung wegen eines Feuerwehreinsatzes. Tiergarten auf dem Lützow-Ufer ist zwischen Lützow-Platz und Gentiner Straße an einer Baustelle bis Mitte August nur eine Spur frei. Prenzlauer Berg, Danziger Straße, zwischen Kollwitz und Kniprode Straße in beiden Richtungen an einer Baustelle. Jeweils eine Spursperrung. Die Arbeiten dauern bis heute Nachmittag. Neukölln, Karl-Marx-Straße wegen Bauarbeiten in Höhe Flughafenstraße in Richtung Britz, Sperrung.
11 Uhr ist es jetzt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Clemens Schulze. Schönen guten Tag. Europa erlebt in vielen Ländern derzeit einen Rechtsruck. Besonders deutlich ist das in Polen. Dort regiert zwar mit Donald Tusk ein europanaher Premier, bei der Präsidentenwahl aber gewann ein Nationalkonservativer. Tusk versucht heute im Parlament die Spaltung zu überwinden. Meldungen mit Anke Arndt.
In Polen hat die Parlamentssitzung begonnen, in deren Verlauf Premierminister Tusk die Vertrauensfrage stellen wird. Tusk reagiert damit darauf, dass der rechtsnationale Kandidat Nawrocki die Präsidentenwahl gewonnen hat. Der Premierminister geht davon aus, dass es mit Nawrocki zu harten Konflikten kommen wird. Mit der Vertrauensfrage will er sicherstellen, dass in seinem proeuropäischen Mitte-Links-Bündnis alle hinter ihm stehen. Es gilt als wahrscheinlich, dass Tusk die Abstimmung gewinnt. Im Parlament hat sein Bündnis eine Mehrheit von 12 Stimmen. Die Innenminister und Ministerinnen der Länder wollen Frauen besser vor Gewalt schützen. Die Anzahl der Femizide in Deutschland sei erschreckend, sagte der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Bremens Innensenator Meurer, im RBB 24 Inforadio. Unter der vorigen Koalition seien mehrere Anläufe für schärfere Gesetze gescheitert. Aber mit neuen Mehrheiten könne man das Thema jetzt angehen, so der SPD-Politiker. Meurer warb für die Einführung einer speziellen elektronischen Fußfessel, die in Spanien bereits im Einsatz ist. Sie alarmiert die betroffenen Frauen, wenn ein Gefährder oder Täter in der Nähe ist. Wie in Kalifornien soll auch im US-Bundesstaat Texas bei Protesten die Nationalgarde eingesetzt werden. Das hat der republikanische Gouverneur Abbott angekündigt. Heute und am Wochenende sind in Texas Demonstrationen gegen die harte Migrationspolitik von Präsident Trump geplant. Angefangen haben die Proteste in der kalifornischen Metropole Los Angeles. Vereinzelt kam es dabei zu Plünderungen und Ausschreitungen. Trump hat daraufhin die Nationalgarde in die Stadt beordert. US-Korrespondentin Nina Barth.
Trump hat 4000 Soldaten der Nationalgarde und rund 700 Marineinfanteristen nach Los Angeles entsandt, gegen den ausdrücklichen Willen des kalifornischen Gouverneurs Gavin Newsom. Der Einsatz der Soldaten ist für bis zu 60 Tage geplant, hieß es aus dem Verteidigungsministerium. Nach Angaben des Ministeriums wird er mehr als 130 Millionen Dollar kosten. Donald Trump erklärte, die Soldaten blieben so lange in der Stadt, bis es keine Gefahr mehr gebe.
Führende Sozialdemokraten fordern von ihrer Partei eine andere Außen- und Sicherheitspolitik. Unter anderem Ex-SPD-Fraktionschef Mützenich und der Außenpolitiker Stegner kritisieren in einem Grundsatzpapier die Bundesregierung und die eigene Parteispitze.